herzlich willkommen. Bei uns, wir sind immer noch in der zweiten Staffel unserer wunderbaren Serie Jesus, der liebevolle Therapeut. Und zwar sind wir bei den Urwunden mit Andi Weiß
und Stefan Schwabmeder.
Und heute haben wir Folge Nummer 7. Es geht um das Thema Ich bin heimatlos. Die Urwunde der Entwurzelung, das ist nachzulesen und wir gehen da Abraham buchstäblich hinterher. Im 1. Mose 12 ist das nachzulesen. Also Abraham, der in Ur wohnt, also hat jetzt nichts mit den Urwunden zu tun, sondern Ur,
aber in Ur, hat eine Urwohnung.
Eine Urwohnung und bekommt dann einen Ruf, dass er doch seine Heimat bitte verlasse und woanders hingeht. Das ist erstens, ist das wirklich mutig in seinem Fall. Ich meine, heutzutage, wenn ich jetzt sage, okay, ich wurde auch mal nach Wien gerufen, zu einem anderen Sender, das ist ja heutzutage alles kein Problem in dem Sinne. Aber bei ihm war das war ja in ein neues Land. Ne?
Naja, man muss ja auch mal sagen, da sind Strukturen da. Ja, allein was es heißt, an einem Ort zu sein, also neuronal im Hirn. Mhm. Wenn ich schon manchmal erzähle mir Menschen, mit denen ich in Firmen zusammenarbeite und denke, sagt er, ey, hat mir neulich einer gesagt, ey, wir sind nur eine Etage weitergezogen. Und es war für mich wie eine komplett neue Firma, weil der Kopierer steht woanders, die Schubladen stehen woanders, wo ich das Papier finde und.
Chef ist näher da.
Ja, Chef ist zu nah da. Oh. So, also der kleine Wechsel bedeutet schon sowas Neues fürs Gehirn. Warum? Ja, weil so gehe ich morgens in die Arbeit, mach die Schublade auf und weiß, da ist der gelbe Marker drin oder wie auch immer. So. Mhm. Jetzt hat der Abraham sichere Strukturen, hat dann zu Hause 4 Wände, die Sicherheit bieten, Menschen, die Sicherheit bieten. Menschen waren ja damals noch, also das Dorf, das zusammengehört hat, die Menschen, die zusammen Leben gelebt haben, das waren ja eine gemeinsame Sicherheit. Mhm. Auch die verschiedenen Generationen, die miteinander gelebt haben, auch das war Sicherheit, das war Altersvorsorge, alles drum und dran. Und plötzlich heißt es, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und das ist ja gar nicht, wir hören da nicht, dass da ein großer Bruch stattfindet oder dass er das muss, sondern der hört einen Ruf und diesem Ruf folgt er.
Aber es ist mutig.
Also es ist sehr mutig.
Also ins Unbekannte zu gehen und zu sagen, ich gebe alles auf. Mhm. Manche müssen ja auch alles aufgeben. Das ist ja das andere. Ne? Also das ist dann kein Ruf, sondern eher ein Druck wegzugehen. Bei ihm war es ein Ruf. Das heißt, er hat was Positives vielleicht gesehen oder gehört. Dann ist es ja auch noch leichter. Also die Entwurzelung kann ja sowohl aus Druck entstehen, als auch aus einem Ruf heraus. Bleiben wir vielleicht mal beim Ruf. Bei Abraham war es der Ruf ins neue Land.
Und ich glaube, das ist immer spannend. Also einmal entscheide ich mich selber, dahin zu gehen. Oder, und das ist, glaube ich, manchmal auch die spannende Frage der Wunde, die in einem Menschen ist, wenn die Heimatlosigkeit nicht aus einer Freiwilligkeit entsteht, aus einer eigenen Entscheidung. Beim Abraham ist es ein Ruf und dieser Ruf führt ihn trotzdem auf einen Weg, der lange dauert, der für ihn bedeutet, kein Zuhause zu haben. Also das ist ein Ruf, der vielleicht im ersten Moment was einladend Schönes ist oder ja, lass uns losgehen. Aber es ist ja oft so, dann entscheidet man sich für was und dann kommt die Realität und dann merkt man, hoppala, der Weg ist ja ganz schön anstrengend oder steinig. Mhm. Ich denke jetzt aber an die Menschen, die gar nicht a, freiwillig und b, mit einer positiven Perspektive aufgebrochen sind. Ich denke an meinen Opa, der Vater von, oder die Eltern meines Vaters, Schlesien. Der war Sattlermeister, der hatte ein Haus und einen Hof und das war die Altersvorsorge. Und dann hieß es so, jetzt verlasst er mal alles, nehmt einen Koffer mit und das war's. Und dann mussten sie sich auf die Flucht begeben, auf die Reise begeben. Kamen auch in ein fremdes Land. So, das A, wollten sie da nicht weg, B, mussten sie alles dort lassen. Die konnten gar nichts mitnehmen, was an Besitz und an Altersvorsorge aufgebaut war. Und wenn das passiert, was steckt denn einem Menschen, wenn er diese Sicherheit nicht, deswegen habe ich am Anfang die kleine Sicherheit, also das kleine Universum in uns, nämlich unser Gehirn, benannt, was das schon bedeutet, wie der eine Mann sagt, Mensch, ich bin nur auf einer anderen Etage, ja, so. Mhm. Jetzt muss ich mal schauen, wo ist denn der Bleistift in welcher Schublade? Mhm. Was das schon mal bedeutet, sich neu organisieren zu müssen, was das wiederum für eine existenzielle Neuorientierung, aber auch Angst und Bedrohung bedeutet, in komplett andere Region, komplett anderen Umstand, komplett andere Ebene zu gehen, und auch beruflich komplett was Neues machen zu müssen.
Ja.
So. Und jetzt ist es spannend. Augustinus sagt mal, unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet bei dir. Und ich glaube, die Urwunde der Heimatlosigkeit ist eine ewige Unruhe. Und ich höre, wenn ich so, Als ich die Urwunden geschrieben habe, habe ich mir gedacht, bei der Urwunde der Heimatlosigkeit klingt ein Schmerz an in uns Menschen. Jeder hat eine Geschichte. Die Urwunden, die entstehen ja manchmal aus einer eigenen Geschichte heraus, aus einem eigenen Defizit heraus, aus einem eigenen schlimmen Erlebnis heraus, aus einem defizitären Erlebnis, manchmal aber auch transgenerativ. Wir bringen was mit und tragen was über Generationen in uns. Und bei der Urwunde der Heimatlosigkeit habe ich mir so gedacht, vielleicht ist da manchmal noch so eine Parallele zu der Urwunde der Scham, wenn Adam und Eva beschämt diesen heilen Ort verlassen müssen, den Garten Eden, der Garten Eden der Beziehung bedeutet hat, der eine Ebenbildlichkeit sichtbar gemacht hat, der Martin Buber, wenn er sagt, im Du entsteht das Wir, also der diese Sehnsucht des Menschen nach einem Du zu einem Wir gestaltet hat, plötzlich zerbricht dieses Wir. Und ich finde, das klingt in der Heimatlosigkeit, der Wunde der Heimatlosigkeit wieder an. So, wo ist denn mein Zuhause? Wo ist denn mein Ort? Christian Morgenstern hat mal gesagt, Heimat ist dort, wo ich verstanden werde.
Auch schön, ja. Und das heißt ja auch, ne, die geistige Heimat gibt es ja für viele auch. Wo ist, bin ich da vielleicht entwurzelt auch? Eine Frage diesbezüglich, wenn ich jetzt einen Ruf höre, wie jetzt Abraham zum Beispiel, also er entscheidet sich ja zu gehen, weil er plötzlich etwas Größeres vielleicht sieht, weil Gott zu ihm gesprochen hat. So, jetzt geht er in ein neues Land. Entsteht aber auch da eine Wunde? Oder entsteht die nur, wenn ich gehen muss? Für einen Menschen. Es gibt ja diese Aussteiger, ne, die dann sagen, okay, ich verlasse jetzt Deutschland, ich habe keinen Bock mehr und gehe irgendwo hin. Diese typischen Aussteiger und erleben dann aber dort genau das Gleiche, wie sie zu Hause erleben, weil sie sich ja mitnehmen. Also sie nehmen ja die Wunde, die davor ist, als Motivation zu gehen, ist ja auch eine Wunde. Also es muss ja irgendwas da sein, eine Kraft da sein, zu sagen, ich hau ab. So, aber im Abhauen nehme ich ja etwas mit, was mich vorher schon eigentlich getriggert hat irgendwie.
Das ist sehr schlauer Gedanke oder sehr guter Gedanke. Also schlau und gut.
Danke, vielen Dank.
Müssen wir mal, glaube ich, aus zwei Perspektiven anschauen. Denn es ist ja immer die Frage, ist es ein Weg von oder ist es ein Hinzu? Also ist es ein Weg von, da ist ein Schmerz zu groß oder eine schlimme, irgendwas nicht gut und ich möchte weg von oder ist es ein Hinzu? Und ich glaube, das ist die ganz große, spannende Frage, an den Punkt zu kommen. Wenn ich mich einladen lasse, aufzubrechen, dann heißt es ja, ich schaue an, was da passiert. Und ich überlege jetzt, gehe ich da los? Und dann kommen ja wahrscheinlich erstmal Bedenken und was weiß ich, vielleicht auch Ängste und so. Und ich glaube, wenn die Vision oder der Traum oder der Ruf oder die Aufgabe oder das Bild von da hinten, wenn das größer ist als diese Mauer der Angst, dann entsteht ein Mut, der mich die Schnürsenkel binden lässt und gehen lässt. So, jetzt ist aber trotzdem diese Mauer der Angst da. Und ich glaube, das ist der große Preis des Berufungslebens. Ich bin ja vom Grundberuf evangelischer Diakon, habe mich da beurlauben lassen von meiner Landeskirche, erst zur Hälfte und dann irgendwann mal ganz. Und irgendwann kam mal ein Mensch auf mich zu, aus der Kirchenleitung, und hat gesagt, oh, wie ist es denn jetzt? Sie kriegen ja gar keine Altersvorsorge mehr von uns und wir. Sie sind ja völlig auf sich allein gestellt. Funktioniert es überhaupt? Ja, der hat da ganz sorgenvoll mich angeguckt und hat gesagt, ich wollte schon sagen, ja, wenn Sie 5 Euro haben, ich bin offen.
Was natürlich nett ist, ne, dass Sie sich Sorgen machen.
Nein, das war total lieb gemeint. Ja, ja. So. Und dann habe ich irgendwann gesagt, naja, das ist schon ein spannendes Unterfangen, als regelmäßig Klingelingeling am Ende des Monats oder am Anfang des Monats Summe X zu haben. Das ist, ich muss ehrlich sagen, eine emotionale Achterbahnfahrt manchmal. So, und dann habe ich gesagt, und trotzdem ist es mir wert, weil ich glaube, eine Berufung, die nichts kostet, die ist nichts wert.
Das ist wichtig, das stimmt.
Ja. Als ich ihm das gesagt habe, ging es dann ein paar Wochen später oder ein paar Monate später mit Corona los und. Und ich habe mich sehr, sehr oft an diesen Satz erinnert und habe dann teilweise auch weitergemacht, weil ich mir gedacht habe, hey, weißt du, hast da die Klappe aufgerissen, da musst du jetzt durch. Aber das war trotzdem auch, weil du sagst, das ist ein Schmerz, das war eine Herausforderung. Ich war heimatlos so ein bisschen, als Selbstständiger bist du ja nie, du hast ja kein fixes Zuhause im Sinne eines fixen Einkommens oder fixes, da sagt jetzt jemand, jetzt machen Sie mal Urlaub, jetzt mal, so, nein, du bist ja ganz auf dich allein gestellt, ja, so. Und das war schon für mich in dieser, in Anführungszeichen, in diesem Unterwegssein, ich mag es nicht heimatlos, ich kann in diesem Unterwegssein, in diesem unsicheren Unterwegssein, war das immer wieder eine Herausforderung für mich. Und ich glaube, dass dieser Abraham nicht nur zwingend, aber das lesen wir ja auch, nicht nur zwingend immer nur mit den wehenden Fahnen losgezogen ist und gesagt, hey, ich bin der Doktor Berufung 2012, schaut mal, wie man Leben lebt, ja. Sondern der hat gebangt, der hat gezweifelt, der hatte Tage, wo das in Frage gestellt war, stimmt das jetzt, vielleicht habe ich mich auch verhört oder wie auch immer. Mhm. Und dann diesen Schmerz der Heimatlosigkeit aber auch auszuhalten.
Wir sind ja beim Titel vom Buch bei Jesus, der liebevolle Therapeut. Die Urwunden gehen ja alle zurück ins Alte Testament, aber wir wollen ja auch immer den Draht rüber schieben zu Jesus, ins Neue Testament und wie er umgeht damit. Und er selbst nennt sich ja auf dieser Welt, als er hier war, vor seinem Tod, vor der Auferstehung, heimatlos.
Ja, die Füchse haben ihren Bau und so weiter und so fort. Mhm. Der Menschensohn hat nicht mal einen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Und das macht ihn so glaubwürdig als Therapeut.
Mhm. Weil er es selbst durchlebt?
Ich weiß nicht. Ich denke zurück, es war einer meiner ersten Konzerte, welches Lied das war. Jedenfalls kam eine Frau und sagt, dieses Lied hat sie angesprochen und aus folgenden Gründen. So. Und dann fängt sie an, erzählt ihre Geschichte, furchtbare Geschichte. Und dann sagt sie, und aus den und den und den Gründen kann ich nicht mehr glauben und habe ich die Hoffnung in das Leben verloren und dann sagt sie. Und dann sagt sie, ja, das kann ich verstehen. Ja. Und dann wird sie richtig wütend und sagt, Entschuldigung, das können Sie überhaupt nicht verstehen. Ja. Sie haben das nicht durchlebt, Sie können das nicht verstehen. Und dann habe ich gesagt, oh, Entschuldigung, stimmt eigentlich, haben Sie vollkommen recht. Ja, wie schnell sagen wir das denn, das kann ich verstehen. Ich sage, ich versuche mich natürlich gerade in Ihre Situation zu versetzen und ich versuche empathisch zu sein. Das gelingt mir streckenweise, aber verstehen, kann ich Sie gar nicht. Wenn da jemand ist, der Menschensohn, der sagt, hat gar nicht mal einen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ja, die Füchse haben ihren Bau und. Dann leidet da einer mit, nicht nur am Kreuz, sondern da reiht sich einer in die Heimatlosigkeit des Menschseins ein. Und das finde ich, glaube ich, ich liebe das Bild des wandernden Gottesvolkes. Mhm. Und das klingt ja schön, allein schon, ich merke, wie ich es ausspreche, das wandernde Gottes, das klingt toll.
Glühen deine Augen.
Ja, so, aber meine Güte, das ist ja ganz schön anstrengend, wenn man nur schaut, wie das Volk Israel gezogen ist auf dem Weg ins gelobte Land und da gab es mehr Streit als Schönheit. Ja. Da gab es mehr Entzweiung, ja, das ist ja fast wie heute. Das liebe ich an der Bibel, das ist so viel fast wie heute. Ja, so. Man merkt, da haben Menschen miteinander zu tun. Und unterwegs in dieser Heimatlosigkeit, in dieser Ohnmacht versuche ich Antworten zu finden. Und ich glaube, das ist das Spannende, wenn wir in die Zeit Jesu schauen, da haben ganz viele Menschen versucht, Antworten zu finden. Und die wollten es richtig machen. Wenn wir zum Beispiel den barmherzigen Samariter nehmen, das Gleichnis, das Jesus erzählt. Das kriegst du ja eigentlich im Kindergottesdienst immer so erzählt. Schau mal, was da los ist. Da wird einer verprügelt und dann geht ein ganz Frommer vorbei und der ist so lieblos und geht weiter, geht noch ein Frommer vorbei, auch ganz lieblos und dann kommt so ein Ausländer und der erbarmt sich.
So kennt man es. Ja.
Wenn man mal schaut, was da passiert, was Jesus erzählen möchte, Da kommt jemand vorbei, die sind auf dem Weg zum Tempeldienst. Wenn die einen Toten anfassen, Verwundeten anfassen, wenn die in Kontakt mit Blut kommen, dann sind die raus aus dem Geschäft, dann können die ihren Tempeldienst gar nicht mal. Also das heißt, da ist jemand unterwegs und das, was er machen möchte, mit bestem Wissen und Gewissen, die Antwort, die er geben möchte, so wie er glaubt, das Leben richtig ist, das will er nach bestem Wissen und Gewissen richtig machen. Und deshalb geht er weiter und sagt, ich will ja im Tempel, das ist ja nicht so, er sagt, ich will zum Fußballspiel, sondern er möchte seinen heiligen Dienst tun. Er möchte es richtig machen. Er möchte mit seinem Leben die richtige Antwort geben. Und deshalb ist klar, die Gesetze sprechen dagegen, dass er jetzt da mit Blut, den Toten oder was auch immer in Kontakt kommt.
Und macht einen Bogen.
Ja, so. Und dann kommt der Moment, dass Jesus sagt, es gibt das Richtige und manchmal kann das Richtige doch falsch sein. Und er stellt sich daneben und sagt, Leute, ich bin nicht für die Gesunden gekommen, ich bin für die Kranken gekommen. Oder die ihr mühselig und beladen seid. Vielleicht sogar die ihr unterwegs seid, die heimatlos seid, die ihr nicht wisst, wo ihr hingehen könnt, die es vielleicht nicht auf die Reihe kriegen, so wie die Schrift perfekt auslegen können und alles, die scheitern im Leben. Ich stelle mich hier hin und ich kann nachvollziehen, was es heißt, heimatlos zu sein. Und ich mache mich freiwillig heimatlos, damit ihr euch nicht nur theoretisch verstanden fühlt, sondern kommt mal her, ich, 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 ja, moderner Sprache im Pausenhof, ja, unser Sohn würde sagen, ja, das fühle ich jetzt gerade nicht so. Ja, das ist ja ganz gang und gäbe. Ich fühle nicht. So, und Jesus sagt, ich fühle das. Also nicht nur, ich stelle mich hin und sage, ja, das kann ich verstehen, dir muss es ganz schnell sein. Ich fühle das. Und ich setze mich emotional mit dir in die Grube. Und ich glaube, ein Mensch, der sich verstanden weiß, ich finde das immer in allen Beratungsgesprächen, auf die ich zurückblicke, war das immer so, ein Mensch, der sich gesehen und gehört fühlt, da war das schon mindestens die halbe Miete, sich auf den Weg zu machen. Und dann, weil man in der Klage gesehen wurde, weil man im Leid ernst genommen wurde, dann kommt die Bereitschaft zu sagen, ja, jetzt geht's weiter. Ich hab, glaube ich, schon in einem anderen Podcast mal erzählt, als ich mit dem Emil, also noch kleiner war, Fußball gespielt habe, und wir haben hin und her gekickt und ich habe ein bisschen fester geschossen so, und dann hat sie ihn mit dem Ball weggetragen. So, und dann, so, wenn ich hingegangen bin und gesagt, oh Emil, was ist passiert? Ist was Schlimmes passiert? Dann war er derjenige, der aufgestanden ist und gesagt hat, na alles gut, komm, geh weiter. Wenn ich gesagt hätte, jetzt komm, stell dich mal nicht so an, aufstehen, weitergehen, ja, so, da ist er zum italienischen Fußballspieler mutiert. Ja, so. Lag am Boden, so, oh, Schiri, gelbe Karte.
Ja, natürlich. Natürlich.
Und ich glaube, das ist tief in uns Menschen, wenn da jemand kommt und sagt, also nicht nur als Methode, ja, das klingt jetzt so, das meine ich nicht als Methode. Jesus macht das, glaube ich, nicht als Methode, sondern er macht es, weil er es fühlt. Jemand, der das aus Methode macht, würde nicht sagen, es gibt nichts Größeres, als sein Leben für seine Freunde zu geben. Das würde er nicht sagen.
Nee, das nicht.
Er ist mitten in der Thematik drin, und weil er das fühlt, weil er sagt, ich fühle und trage dieses Leid mit, möchte ich dir als jemand, der versteht, was gerade passiert, jetzt diesen Raum, diese Bühne geben, dass dieses Leid sein darf, gewertschätzt, gewürdigt, gesehen wird. Und dann entwickeln wir aber weiter gemeinsam auf dieser Grundlage eine Perspektive, wie Leben trotzdem möglich ist.
Es ist ja so ein kleiner roter Faden eigentlich durch die Urwunden, durch unsere Serie, dass wir eben sagen, es geht eigentlich immer auch um die Würde, dass ich jemanden eine Würde zuspreche, was Jesus ja immer tut. Egal, wer vor ihm steht, er würdigt den in seiner Situation. Mir fällt es nur gerade so auf, weil du es vorhin erzählt hast, man könnte das schon auch ein bisschen insofern üben, nicht, dass man eine Methode draus macht, aber übt, dass man zum Beispiel mal sagt, wenn jemand in einer Situation ist, zum Beispiel eben auf der Straße oder braucht irgendetwas, dass man sich mit dem mal unterhält.
Ja.
Einfach mal nur fragt, wo kommst du eigentlich her? Also allein, dass man sich Zeit für jemanden nimmt, ist ja schon eine Würdigung. Das ist wie beim Arztbesuch, wenn er dich kurz da, ist anders, als wenn er sich Zeit nimmt oder Zeit nehmen kann natürlich. Und so denke ich mir das oft auch, dass man vielleicht im alltäglichen Leben, wenn wir so, weil du auch das Beispiel des Samariters genommen hast, ne? Also man kennt das schon heutzutage auch, zwar ist das natürlich bei weitem tiefer, da sind wir eher beim Fußballspiel als beim Tempeldienst, aber trotzdem, man ist zum Beispiel unterwegs und muss in die Arbeit. Ja, weil da wartet ein Chef, der sagt, du musst um 8 Uhr da sein, ne? Und jetzt braucht jemand Hilfe. Und er sagt, ja, aber da kann ich mich jetzt nicht drum kümmern, ne? Weil ich muss in die Arbeit, da soll halt jemand anders sich drum kümmern, ne? Und genau in diesen Situationen, ich glaube, das ist das, was Jesus auch anspricht. Dass man sagt, Moment, was ist jetzt wichtiger?
Leben, ne? Das ist aber gut, dass du das sagst, weil ich glaube, das Faszinierende ist, Jesus sagt ja, es gibt das Richtige und es gibt das Nötige. Und manchmal ist die Entscheidung für das Nötige nicht zwingend das Richtige.
Auch gut.
Und das, was du gerade sagst, heißt ja, ich muss das Richtige gerade, oder ich unterlasse das Richtige, nämlich als Beispiel pünktlich in die Arbeit zu kommen. Und ich tue, weil da jemand jetzt gerade am Rand steht, Warndreieck aufgestellt hat, Auto blinkt, und ich tue das Nötige. Wann kann ich das tun, wenn ich in dem Schmerz meiner Heimatlosigkeit gehalten werde? Warum? Wenn ich allein nur meiner Wunde der Heimatlosigkeit begegne, bin ich ja eigentlich ein Spielball aller Menschen, die mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise manipulieren können. Warum? Weil ich ja immer mit der Sehnsucht nach einem Zuhause durchs Leben laufe. Emil hat so ein süßes Buch mal geschenkt bekommen als kleines Kind. Das ist so ein Maulwurf, der krabbelt aus der Erde raus, so, und dann erblickt er das Licht der Welt, als er sich so freiwillt, und dann fällt da von oben so ein Kackbratzen runter.
Ja. Kennst du das Buch?
Ja. So, und dann geht der Maulwurf rum überall zu allen Tieren und sagt, sag mal, hast du mir auf den Kopf gemacht? Ja, so. Und das Pferd sagt, nee, schau mal, wenn ich mache, dann schaut es so aus. So.
Super lustiges Buch.
Super Buch, ja, das fand ich. So, und ich glaube, wir gehen In unserer Wunde der Heimatlosigkeit gehen wir auch von Ort zu Ort, in unserem Freundeskreis, in unseren Gemeinden, in unserer Arbeit, bei allen Parteien und alles, was da auf uns irgendwie wartet und was von uns will, gehen wir und sagen, kannst du mir eigentlich sagen, wer ich bin? Und dann kommen die Antworten. Ich habe mal ein schönes Erlebnis gehabt. Ich war in Indien, in Varanasi, engagiere mich für Opportunity International. Das ist so eine Hilfsorganisation, die mit Kleinkrediten Frauen weltweit aus der Armut holt. Und wir sind da in dieser wunderschönen, uralten Stadt, indischen Stadt, im Hotel. Und die anderen Jetlag schlafen und ich kann nicht schlafen und schaue ein bisschen so rum. So. Und da gehe ich vors Hotel. Und das Schöne ist, in Indien hast du ja, wenn du da dich unter die Leute mischt, in 3 Sekunden 4.000 neue Freunde.
Ja, klar.
Alle wollen dir was verkaufen, alle wollen was machen. Und ich mag den Witz. Ja, die haben ja immer so einen Schalk im Nacken und so. Also, so. Und dann gehe ich da los und hab ganz viele neue Freunde, ja, alles so. Und ich schaff's aber, mich relativ schnell immer wieder weiter auf den Weg zu machen. Nur einer, den kann ich nicht abschütteln, das ist Raj. Raj hüpft hinter mir her und sagt immer zu mir, wo willst du hin, wo willst du hin? Ja, hab ich gesagt, ich weiß nicht, wo ich hin will. Ja, ich will einfach nur gucken. Ja, so weiter, nein, es geht nicht. Hab ich gesagt, wieso geht das nicht? Also, nein, du musst doch wissen, wohin du willst. Ja. Dann habe ich gesagt, ich will einfach nur schauen, ich habe kein Ziel. Ja. So. Und dann sagt er, das ist ganz gefährlich. Wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann werden es dir andere sagen.
Oh, das ist aber weise.
Dann habe ich gesagt, danke für die Philosophiestunde, jetzt gehe ich aber trotzdem weiter. Ja. Sagt er, nee, pass auf, komm mal mit. Ja. Und dann ging es los, weil er hatte natürlich auch eine Idee dahinter. Zeigte in so einen dunklen Gang dahinter. Er sagt, kommst du mal mit? Ich schau mal, da hinten ist mein Geschäft. Und dann, dann ging es los. Und dann habe ich gesagt, Raj, jetzt weiß ich, wo ich hin will. Sagt er, ja, wo willst du hin? Habe ich gesagt, ganz schnell zurück in mein Hotel. Ja. So. Also die Heimatlosigkeit, wenn wir heimatlos sind, sehnen wir uns ja wie der Maulwurf, der rumgeht. Sag mal, kannst du mir sagen, wer ich bin? Kannst du mir sagen, wo ich zu Hause bin? Kannst du mir sagen, wo ich hingehöre? Wer bin ich denn? Ist ja immer wieder auch eine Frage der Identität. Deswegen klingt in der Wunde, der Urwunde der Heimatlosigkeit der Garten Eden an, die Ebenbildlichkeit, die Sehnsucht des Menschen nach einer Verbindung, nach einer Gemeinschaft mit Gott. Und gleichzeitig auch der Schmerz, dass diese Gemeinschaft auf Distanz geraten ist. Eine Distanz, die Jesus, der liebevolle Therapeut, wieder verbindet, zusammenbringt, kittet, einen Handschlag gibt. Zwischen in diesen Bruch hinein. Ja. Und dann ist es spannend zu sagen, ein Mensch, der auf dem Weg in die Arbeit ist und wir waren vorher bei dem Bild der Vision, also was treibt mich an, mich aufzubringen, der die Not als größer erachtet als die Pflicht. Also nicht nur das, was richtig ist, sondern das, was nötig ist, der hat ja eigentlich ein Zuhause gefunden. Und ich glaube, die Menschen, die Jesus begegnen, die sich einladen lassen, die in die Nachfolge gehen, die bereit sind, mit ihrem Leben eine Antwort zu geben, ja? Das ist ja spannend. Die Antwort gibt ja Jesus nicht den Leuten. Der sagt ja nicht, schau mal, und hier ist der Vertrag, unterschreib, dann wird alles gut. Genau, oder kommst du zu mir in die Gemeinde oder macht der Jesus nicht. Ja? Der ruft in die Nachfolge und dann passiert was in den Menschen und dann geben die Menschen selber eine Antwort.
Ja, stimmt.
Es ist nicht anders, ganz wichtig. Wir denken das manchmal anders. Ja? So, da hat jemand gehört, dass Jesus gesagt hat, tu 1, 2, 3, 4, 5 und dann hat er das gemacht und wäre alles gut. Nein, Jesus ruft in die Nachfolge. Was willst du, dass ich dir tue? Willst du gesund werden? Geh und sündige hinfort nicht mehr. Und die haben dich nicht verurteilt, ich verurteile dich auch nicht. Und jetzt leb mal an dem Ort, wo du hingehörst. Und. Ja? So. Also die Eigenverantwortung, die Jesus dem Menschen schenkt, in der Befreiung, er sieht den Menschen in seiner Heimatlosigkeit und dann lädt er ihn ein und jetzt geh los und gestalte. Und vielleicht kann dieser Weg, der immer wieder ein Abschätzen ist, ob die Vision, die Freude für etwas, auf etwas hinzuleben, größer ist als die Angst, die da ist, die dich mutig macht. Schau mal, was du da unterwegs entdeckst. Und das finde ich spannend. Viktor Frankl hat mal gesagt, jeder Mensch kann in jedem Moment, und das ist seine Freiheit, neu entscheiden, wer er sein möchte. Nicht, was er tut, sondern wer er sein möchte. Und jetzt sehen wir, jede Jesus-Begegnung ist nicht nur eine entschämende Begegnung, sondern es ist auch eine identitätsstiftende Begegnung, in der Jesus eigentlich immer wieder fragt, nicht, tu das und alles wird gut, sondern wenn du jetzt weitergehst, überleg mal, als welcher Mensch, wer möchtest du sein, der da weitergeht? Und dann ist es spannend. Dann ist die Antwort, so wie Frankl sagt, nicht eine Antwort, die wir mit unserem Mund geben, sondern dann geben wir diese Antwort mit unserem Leben, mit allem, was dazugehört, mit den Brüchen, mit den Scherben, mit den Gaben, mit den Schätzen. Und es ist ein Zuhause sein, Christian Morgenstern, dort, wo ich verstanden werde. Ich kann andere nicht verstehen, wenn ich ihn nicht verstehe. Der liebevolle Therapeut, der arbeitet ganz psychoedukativ, ohne lange Worte, wie wir hier oder ich zu wählen. Sondern der braucht dann manchmal nur einen Satz. Ich finde das toll. Da wäre manchmal so eine Beratungsstunde recht kurz. Der hat es sehr gut gebündelt auf den Punkt gebracht. So. Und Menschen haben es geschafft, dass er in einem Bruchteil einer Sekunde, vielleicht nur in einem ganz liebevollen Blick, einen Menschen angeschaut hat und komprimiert auf den Punkt gebracht hat, was dieser Mensch braucht, nämlich den Ruf in das Leben.
Da sind wir auch bei der Berufung. Ruf nicht von Ort zu Ort, sondern eigentlich Ruf in einen Zustand, in ein Sein letztendlich.
In ein Sein.
In ein Sein.
Und dann ist es übrigens spannend, ein Ruf in ein Sein. Und dann ist es das Spannende, wenn wir von Abraham sprechen. Ich habe ganz viele Menschen, gerade in den Jahren, in denen ich in der Gemeinde gearbeitet habe, ich ganz viele Menschen gehabt, die gesagt haben, ich weiß nicht, was Gott mit mir vorhat. Ja, dann kam dann der Abraham oder kam der Mose im Dornbusch oder. Also wo Menschen eine sichtbare oder hörbare Berufung hatten. So, und alle haben gesagt, naja, ich warte drauf, dass jetzt auch mal hier
dass in meinem Garten ein Busch brennt.
Der Busch brennt. Oder dass der Postbote mal was einschmeißt oder so. Ja. Und Frankl sagt, der hat immer von Sinnanrufen gesprochen. Der hat gesagt, wir müssen uns gar nicht so verkrampfen und fragen, was ist jetzt der Sinn des Lebens und wie können wir den und so. Sondern er sagt, das Leben kommt auf einen zu, in Freud und Leid. Und das Einzige, was der Mensch zu tun hat, ist einfach nur in dem, was da auf mich zukommt, eine Antwort zu geben. Und das gelingt, glaube ich, wenn das, was da kommt, wenn ich das nicht als Strafe sehe, sondern als Herausforderung, als Aufgabe, als etwas, was mir gerade zugetraut wird. Und ich glaube, das ist spannend. Ich glaube, dass der Abraham läuft mit dieser Wunde durch das Leben, aber im Wissen, dass ihm diese Wunde zugetraut wird, weil dieser Weg, den er geht, über Jahrzehnte hinweg eine Bedeutung für ein ganzes Volk bekommt. Und ich glaube, das ist das Spannende. Also da kriege ich Gänsehaut bei der Geschichte. Der hat selber nie the finish line passiert. Ja, so. Sein Lebenswerk war es, unterwegs zu sein.
Übrigens, viele in der Bibel haben den Finish nicht mitbekommen.
Ja.
Mose auch nicht.
Ja.
Ja. Sehr spannend eigentlich.
Also wie oft sehen wir, glaube ich, auch nicht, was wir gerade, weil du sagst, wir reden ja von den großen Gestalten der Bibel. Manchmal ist es so der ganz kleine Moment an der Kasse oder im direkten Gespräch oder wie auch immer. War neulich in Franken unterwegs, dann stand ich an der Kasse und sagt die Verkäuferin zu der Frau hinter mir, oh, Traudel, grüß dich, so, wie geht's denn da so? So. Und dann sagt sie zurück, ach, ganz ehrlich, ich glaube, das magst du gar nicht wissen. Ja, so. Und dann habe ich mir gedacht, oh, da steckt eine Botschaft dahinter. Da steckt da drin, du, ich glaube, du könntest oder wolltest gar nicht mit dem, was ich jetzt eigentlich, wenn ich ehrlich wäre und dir erzählen würde, könntest oder wolltest du vielleicht gar nicht umgehen. Und das ist der liebevolle Therapeut, zu sagen, was passiert hier? Und er gibt dem Raum, einen Raum der Entschämung, und er hält diesen Raum aus. Und das ist das Spannende. Wie gesagt, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich schaue, Menschen sehen sich einer Größe verpflichtet. Wir reden ja immer wieder nur um Selbstverwirklichung. Ja. Wie kann man Selbstverwirklichen? Das ist, glaube ich, ein Quatsch. Wirklich Selbstverwirklichung, wirkliche Selbstverwirklichung funktioniert, glaube ich, nur dann, wenn ich mich freiwillig als Puzzle sehe, als Puzzlestück sehe, in ein großes Ganzes und glaube, dass ich das, was ich heute schaffe, vielleicht als mini kleiner Flügelschlag in die Welt schicken darf. Und wenn es ein mini kleines Lächeln ist oder ein Danke oder ein Grüß Gott oder ich war gerade auf Tour, komme jetzt gerade zurück von der Tour und das war so spannend. Da kam in Bielefeld ein Mann auf mich zu und sagt zu mir, wissen Sie was, Herr Weiß, weil wir uns das erste Mal gesehen haben. Das war im Jahr, ich glaube 2011 hat er gesagt. So. Und wissen Sie, das Einzige, was ich mir von diesem Konzert gemerkt habe, also nicht das Einzige, er hat sich gleich netterweise relativiert, okay. Aber gesagt, wissen Sie, was hängen geblieben ist bei mir? Da war ein junger Mann. Wir kamen dort an, der hat uns die Tür aufgemacht und der hat gesagt, gucken Sie mal, da sind noch Plätze frei, da können Sie sich reinsetzen. Und der junge Mann, das waren Sie, hat er gesagt.
Sowas bleibt hängen, ne?
Aber ich dachte, hey, ich mache mir monatelang Gedanken über Lieder, über Geschichten. Ja. Und das, dass ich denen die Tür aufgemacht habe und einen Platz angeboten, das ist hängen geblieben, anscheinend von dem Konzert nichts. Ja. So, und da sehen wir mal, wie wir unsere Ansprüche manchmal hochschrauben, was wir zu geben haben in dieser Welt. Und dabei werden es manchmal nur die kleinen Momente, und das meine ich nicht oberflächlich, nicht billig. Wir brauchen auch die Tiefe, wir brauchen auch den Inhalt, keine Frage. Aber manchmal sind es die kleinen Momente, die scheinbaren Nichtigkeiten, die Flügelschläge eines Schmetterlings, die vielleicht lange, lange, lange Auswirkungen in unsere Welt, in unsere Gesellschaft haben.
Ich glaube, wir könnten uns da verlieren in diesem Thema auch, was Kleinigkeiten ausmachen. Natürlich, das wäre ein eigenes Buch, glaube ich. Ich sehe dein Buch schon. So,
ein neues Buch.
Ja, richtig. Wir sind bei der Urwunde der Entwurzelung. Abraham, ich bin heimatlos. Und da hast du natürlich auch einen Gedanken formuliert.
Der Ruf kam leise. Und doch so klar, dass Abraham alles zurückließ. Das Haus des Vaters, die Sprache seiner Kindheit, die Vertrautheit der Wege. Nur ein Wort im Ohr, geh. Kein Ziel, kein Plan, nur ein Versprechen. Und die Sehnsucht, endlich anzukommen, irgendwo, wo sein Leben Sinn ergibt. Vielleicht kann man nur aufbrechen, wenn man spürt, dass man innerlich längst entwurzelt ist. Wenn der alte Ort nicht mehr trägt, wenn man sich nicht mehr gemeint fühlt. Abraham zieht los, nicht aus Abenteuerlust, sondern weil der Stillstand ihn innerlich zu zerreißen droht. Verlass dein Land, sagt Gott. Und er meint, verlass die Sicherheit, in denen du dich selbst verloren hast. Abraham geht mit seinem Schmerz, mit seinen Fragen, mit seiner Hoffnung und mit einer Familie, die diese Unruhe mitträgt. In Zelten, auf staubigen Straßen, zwischen Heimatlosigkeit und Hoffnung baut er Altäre. Zeichen des Glaubens und Zeichen des Fragens. Wo werde ich wohnen? Wo werde ich bleiben dürfen? Wo darf ich sein? Vielleicht kennst du das Gefühl, keinen festen Platz zu haben. Zwischen zwei Orten, zwei Sprachen, zwei Prägungen zu stehen. Nicht ganz hier und nicht ganz dort. Vielleicht hast du gelernt, dich anzupassen an Rollen, an Erwartungen, an das, was man von dir braucht. Du bist immer da, aber nie ganz angekommen. Du gibst viel und du bleibst doch immer fremd. In dir klingt eine leise Sehnsucht, endlich irgendwo anzukommen, ohne dich zu verbiegen, ohne fliehen zu müssen, endlich sein zu dürfen, so wie du bist. Und dann zu merken, hier darf ich bleiben. Ich gehöre dazu. Vielleicht ist Heimat nicht zuerst ein Ort. Vielleicht ist sie ein Blick. Ein Zuspruch, eine Erfahrung des Gehaltenseins. Abraham wird nicht sesshaft, aber er lernt zu vertrauen. Und vielleicht beginnt genau dort Verwurzelung. Im Vertrauen, dass einer dich sieht und ruft und mit dir geht.
Heute war es ein bisschen länger, aber es war so tief. Und ich hoffe, ihr seid noch dabei, auf jeden Fall. Oh, ich habe Gänsehaut. Und das bei der Urwunde der Entwurzelung. Wir haben gehört über Abraham, 1. Mose 12, da könnt ihr das nachlesen. Vielen Dank an die Weiß.
Vielen Dank bei Stefan Schwab wieder.
Und eine Folge haben wir noch in dieser wunderbaren zweiten Staffel von Jesus, der liebevolle Therapeut. Dieses Buch ist auch unfassbar schön. Guck mal nach. Auf der Homepage von Andy Weiss.